Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Mein Name ist Marina Frenk und ich lese aus meinem Roman Ewig her und gar nicht wahr vor, erschienen im Wagenbach Verlag. Prolog. Ich erinnere mich an das Schwarze Meer. Ich war 5 Jahre alt und besaß ein aufblasbares Krokodil, grellgrün mit braunen Streifen. Man konnte sich auf das Krokodil draufsetzen und sich treiben lassen im trüben Wasser des Meeres an diesem überfüllten Strand. Mama trug einen Bikini mit Sternchen aus der amerikanischen Flagge. Papa war jung und dünn und sah aus wie ein italienischer Mafioso. Schnurrbart, schwarzes Haar und große leidende Augen, in denen auch Wut war. Dass die Sternchen auf Mamas Bikini eigentlich auf die amerikanische Flagge gehörten, wusste ich damals natürlich noch nicht. Das habe ich erst später verstanden, als ich mir im Laufe meines Lebens immer wieder die Fotografie ansah, auf der Mama und Papa knietief im Meer stehen und ich auf dem Gummikrokodil sitze. Ich bin an diesem Tag kurzzeitig am Strand verloren gegangen. Niemand konnte mich finden. Es waren enorm viele eng beieinander liegende Stranddecken im Sand verteilt und unzählige Sonnenschirme aufgestellt worden, die für mich alle gleich aussahen, weil ich nur deren Stiele erkennen konnte und nie die Spitzen mit den unterschiedlichen Blumenmustern, an denen ich mich hätte irgendwie orientieren können. Und es wuselte so sehr von anderen Kleinkindern, dass ich mich auf einmal in meiner Badehose und ohne Sonnenhut allein im Sand wiederfand und nicht mehr wusste, woher ich gekommen war und wohin ich jetzt laufen sollte. Ich ahnte, dass ich verloren gegangen war. Ich versuchte, das zu verdrängen mit allem Bewusstsein, zu dem ein 5-jähriges Kind fähig ist, und trat zwischen den Menschen im heißen Sand auf der Stelle herum. Ich schluckte die langsam aus dem Hals in die Nase ziehenden Verlorenheitstränen hinunter und hielt die Zeit an. Das Lachen und Reden der fremden Menschen um mich herum kam mir von Minute zu Minute immer lauter und langsamer vor. Die Sonne prallte auf meinen Kopf, der keinen Sonnenhut trug, weil er liegen geblieben war auf der Stranddecke, die ich nicht mehr fand. Nach oben schauen konnte ich nicht, die Sonne war zu grell. Nach unten zu schauen machte mich traurig und weinen wollte ich ja nicht. Ich schaute vor mich hin und sah Knie und Bäuche und Stangen von Sonnenschirmen. Ab und zu rannte ein quietschendes Kind an mir vorbei und rempelte mich an. Die Augen schließen konnte ich nicht, das wäre aufgefallen, und ich wollte mich doch am liebsten unsichtbar machen, aus Angst vor der Einsamkeit, die mich ergriff. Also schloss ich meinen Blick bei offenen Augen und schaute nach innen. Es war düster in mir und schimmerte zwischendurch bordeauxrot. Der Ort erinnerte mich an die Zeit im Bauch meiner Mutter und irgendwie auch an das Meer unter der Wasseroberfläche. Ich habe Angst vorm Tauchen, aber mir blieb keine andere Wahl. Ich tauchte und hörte gedämpft, wie sie dort, außerhalb der Bauchdecke, miteinander sprachen, mal lauter, mal leiser, irgendetwas von »Das alles dauert hier nicht mehr lang, ein paar Jahre noch, Sie hier, an Sie müssen wir denken«, wobei jemand immer wieder gegen die Bauchdecke tippte, was ich ganz und gar nicht mochte, da es mir zu verstehen gab, dass auch dieser beruhigende Zustand im Warmen irgendwann ein Ende nehmen würde und nicht nur die Jahre, von denen sie da draußen sprachen. Ich stand reglos im Sand, bis ich gefunden wurde von meiner beinahe weinenden Mutter und sehr ausgeschimpft. Aber das interessierte mich nicht, ich wollte gar nicht getröstet werden. Verloren gehen fühlt sich einsam an, aber auch interessant. Unbewusst, ohne es in Worte fassen zu können im eigenen Kopf, beginnt man sich daran zu gewöhnen und sich zu fragen, ob dieser Zustand jetzt bis zum Tod anhalten wird. Der Mensch gewöhnt sich an alles, hörte ich im Laufe meines Lebens oft von Papa, ungefähr so oft wie den Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ich akzeptierte, dass ich verloren gegangen war und versuchte, mich zu verwandeln. Kapitel 10. Saporoschje, Ukraine, 1941. »Wohin fahren wir?« fragt Aaron seinen Vater, während er in den Frachtwaggon gehoben wird und versucht, sich den rostig schimmernden Metallstaub aus den Augen zu wischen. Sie hatten am Bahnsteig gewartet, und als der Zug kam, wirbelte er den Eisenerzstaub auf, der jetzt an allem klebt, sich überall absetzt und in den Augen juckt. Selbst der starke Regen kann das nicht von der Haut waschen. »Ich weiß es nicht, Aaron. Nach Russland«, sagt sein Vater, der ebenfalls komplett bronzenfarben eingestaubt ist, und hilft Aarons Mutter hinauf. Alle Menschen sehen aus wie Statuen unter dieser merkwürdigen Staubschicht, denkt Aaron. Es herrscht Hektik, wird durcheinander gesprochen und geschrien, Säcke und Koffer werden in die Waggons gehievt, kleine Kinder weinen und Aaron muss aufpassen, dass er seine Eltern nicht verliert, weil er von den Einsteigenden immer weiter nach hinten in den Waggon gedrängt wird und sich wieder nach vorn arbeiten muss. Seine Mutter ruft nach ihm und ergreift seine Hand. Sie zerdrückt sie beinahe und sagt ihm, er solle immer in ihrer Nähe bleiben, sie dürften sich auf keinen Fall verlieren, alles werde gut. Sie legen ihre nassen Säcke in einer Ecke aus und setzen sich darauf. Sie haben Glück, ihr Waggon ist nicht so voll, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Die Türen werden geschlossen und der Zug fährt los. Aaron und seine Eltern sind seit 3 Tagen unterwegs. Sie sind zu Fuß zu einer Brücke gelangt, die wenige Tage zuvor aus der Luft beschossen und fast zerstört worden war. Die sowjetischen Soldaten haben sie passieren lassen. Von dort aus sind sie weiter nach Saporischschja gelaufen. Es hat so stark geregnet, dass Aarons Schuhe ganz aufgeweicht sind und sie die vielen übereinandergezogenen Schichten von Kleidung unterwegs doch wieder ausziehen und mühevoll in die Taschen stopfen mussten, da der nasse Stoff am Körper klebte und immer schwerer wurde. »Die Treter halten nicht mehr lange, Mama«, sagt er und zieht die nassen Lederfetzen im Zug aus. Seine Mutter holt das Geschirr, das sie in Papier gewickelt hat, aus dem Sack und wickelt es wieder aus. Sie stopft das Papier in seine Schuhe, in der Hoffnung, dass es sich mit der Feuchtigkeit vollsaugt und die Schuhe wieder trocken sind, bis sie aussteigen. Keiner weiß, wie lange sie fahren werden. Vielleicht 500, vielleicht ein paar tausend Kilometer, sagt Aarons Vater Semyon. Aaron denkt an Schmulik und an Oma Bina. Er fragt sich, ob ihr Trick funktioniert und sie sich erfolgreich totgestellt hat, damit sie nicht erschossen wird, oder ob die Rumänen ihr auf die Schliche gekommen sind und sie noch einmal umgebracht haben. Alles verdreht sich in seinem Kopf von der Müdigkeit, von dem 3 Tage langen Marsch und dem schrecklichen Wetter. Als hätte der liebe Gott es so bestellt, sagt seine Mutter. Wochenlange Dürre und jetzt, wo wir gehen müssen, diese Sintflut. Was soll man sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen, spricht sie leise vor sich hin und trocknet Aaron den Kopf ab mit einem Tuch, das sie aus dem Sack geholt hat. Sie wickelt ein weiteres einigermaßen trockenes Tuch um seinen Kopf. Seine Füße hüllt sie in einen Schal und zieht seinen Kopf zu sich auf den Schoß. Mammenju, denkt er, und schläft sofort ein vom Rattern und Wiegen und Wackeln des Zuges. Seine Mutter senkt den Kopf im Sitzen und schließt ihre Augen. Der Vater umklammert seine Knie und beobachtet die Menschen um sich herum. Er hält Wache. Niemand weiß, wer hier noch so sitzt, denkt er. Er möchte nicht ausgeraubt werden im Schlaf. Sie haben ja so schon fast nichts bei sich. Das ist unser ewiges Schicksal, denkt Semyon. Meine Großeltern kannten es auch nicht anders und die Urgroßeltern auch nicht. Von einem Tag auf den anderen wird gepackt und gegangen. Niemand weiß wohin, niemand fragt mehr wozu. Er weiß, dass es Hilfstransporte der Sowjets sind. Sie werden nicht deportiert, sie werden evakuiert. Aber ein kleines bisschen Zweifel hat er doch auch an dieser Tatsache und versucht ab und an einen Blick durch einen Spalt in den Holzwänden zu werfen. Sinnlos, denkt er und seufzt müde vor sich hin. Wald und Felder, sonst nichts. Und bald wird es dunkel. Ein paar Stunden später bemerkt Semyon, dass er eingenickt ist. Ein weinender Säugling weckt ihn auf. Er zuckt zusammen und überprüft sofort, ob alle Taschen und Säcke noch sicher unter und hinter ihnen verstaut sind. Seine Frau Rosa wacht ebenfalls auf und schaut sich um. Eine junge Mutter hält einen Säugling im Arm und versucht weinend, ihn zu wiegen und zu beruhigen. Überall auf dem Holzboden des Waggons verteilt liegen Menschen und versuchen zu schlafen. Rosa legt Aarons Kopf vorsichtig beiseite und beginnt in einem der Säcke zu kramen. Sie holt ein Taschentuch heraus, in das Zuckerstückchen gewickelt sind, und zieht einen Wollschal hervor. Damit kriecht sie zu der jungen, verzweifelten Mutter, die ihnen gegenüber hockt. Rosa war so etwas wie eine Hebamme in ihrem Städtele. Die meisten Kinder ihrer Nachbarn und Verwandten hat sie in den letzten 10 Jahren auf die Welt geholt. Sie fühlt die Stirn des kleinen Mädchens und flüstert, dass es Fieber hat. Halt sie an die Brust, gib ihr zu trinken, so viel wie es geht, und jetzt erst mal ein Stück Zucker zum Lutschen, das beruhigt. Danach wird sie sicherlich etwas schlafen, und wickele sie hier in den Schal. Es zieht durch die Ritzen. Der Regen hat alles abgekühlt. Sie hat nicht genug an. Wir sind geflohen, antwortet die Frau. Die Rumänen haben uns ausgeraubt. Wir hatten keine Zeit zu packen. Das ist alles, was ich dabei habe, sagt sie und deutet mit einer Kinnbewegung auf die Sachen, die sie am Leib tragen. Sie weint und küsst die Stirn ihres Säuglings. Elinetschka, meine kleine Elinetschka, sie wird das nicht überleben. Na, halt deinen Mund, du dumme Eule. Elinetschka wird noch einen Kibbutz im zukünftigen Staate Israel erbauen. Ganz allein wird sie das tun, mit diesen kleinen Händen hier. Du wirst sehen, ich sage es dir. Und jetzt versuch zu schlafen. Wer weiß, wo wir ankommen und ob du dort schlafen darfst. Rosa kriecht zurück und gibt Semyon ein Zeichen, dass er sich jetzt ausruhen soll. Sie hält Wache. Aaron macht kurz die Augen auf, weil er statt seiner Mutter einen dreckigen Stoffsack riecht und sie zieht seinen Kopf wieder zu sich auf den Schoß. Mama riecht einfach am besten, denkt er. Meine liebe Mama. Im Traum seines Halbschlafes sieht er Großmutter Bina neben ihrem Schaukelstuhl mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegen. Die dürre alte Frau blutet aus dem Hinterkopf und liegt unbeweglich da. Schmulik läuft aufgeregt um sie herum und schnüffelt an ihren Haaren. Er leckt an ihren Händen und jault hohe Töne, wie Hunde es tun, wenn sie sich fürchten. Dann hört Aaron einen gewaltigen Knall und sieht im Traum Schmulik zu Boden fallen. Er reißt seine Augen auf und bemerkt, dass alle Menschen um ihn her panisch zur Tür kriechen. Einige Männer ruckeln daran und versuchen sie aufzukriegen. »Raus! Alle raus hier! Bamboschka!« hört er sie rufen.